Wir können nicht auf den Tag des Herrn verzichten. Das war die Antwort einer Gruppe von 49 Christen, die verhaftet wurden, weil sie an einem Gottesdienst am Tag des Herrn, das heißt am Sonntag, teilgenommen hatten. Sie lebten in Abdine, einer Stadt im heutigen Tunesien. Es war das Jahr 304 nach Christus und der Kaiser Diokletian hat eine Verfolgung gegen die Christen eingeleitet. Er verbot ihre Versammlungen, zerstörte ihre Häuser und verlangte, dass ihre Schriften aushändigten. Aber trotz der Anordnung des Kaisers traf sich diese Gruppe weiterhin heimlich zum Gottesdienst in Privathäusern. Als sie nun entdeckt und verhaftet wurden, wurde es berichtet, dass sie sagten, als ob ein Christ ohne den Tag des Herrn existieren könnte oder der Tag des Herrn ohne einen christlichen Gottesdienst. Auf dem Weg nach Karthago, wo sie vor Gericht gestellt wurden, ermutigten sich die Christen gegenseitig, indem sie Hymnen sangen. Dort angekommen, weigerten sie sich einstimmig, ihren Glauben abzuschwören. Als ein eifriger Verwandter zur Rettung seiner Schwester Victoria, die unter die 49 war, eilte, er behauptete, sie sei betrogen worden und unschuldig. Da erhob Victoria sich aus Protest und sagte, ich bin eine Christin und meine Brüder sind diejenigen, die Gottes Gebote halten, antwortete sie. Das sind meine Überzeugungen und ich habe sie nie geändert. Wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern am Sonntagsgottesdienst teilgenommen habe, dann deshalb, weil ich Christin bin. Wie wichtig ist uns die Versammlung der Heiligen? Wie wichtig ist dir der Sonntagsgottesdienst? Wie wichtig ist dir die Gemeinde? Mein Ziel heute ist, dass du die Gemeinde neu schätzen lernst. Ich predige zu euch, die ihr heute da seid. Und deswegen wirst du vielleicht denken, ja, ich bin doch da, aber ich will, dass wir die Gemeinde nicht vernachlässigen, denn das wird zu deinem Schaden heute oder in der Zukunft dienen, wenn du die Gemeinde vernachlässigst. Und ich will euch ermutigen, die Gemeinde schätzen zu lernen, weil es werden vielleicht auch andere Zeiten kommen, wo du mehr herausgefordert sein wirst. Wir sind gerade in der Serie über die Gnadenmittel. Eigentlich dachte ich zum Neujahr eine einzige Predigt zum Thema Gnadenmittel zu halten, aber hier sind wir am Ende Februar immer noch bei den Gnadenmitteln und es ist tatsächlich auch die letzte Predigt, wo ich euch ermutigen will, die Gnadenmittel anzuwenden. Gnadenmittel oder die Mittel der Gnade sind etwas anderes als Geistesgaben. Geistesgaben sind Gaben, die Gott uns schenkt, damit wir dienen können. Mittel der Gnade sind Wege, wie wir Gnade selbst bekommen. Das sind von Gott eingesetzte Wege, um seine Kinder geistlich zu stärken. Und wir konnten sie in drei große Bereiche unterteilen und mit vielen Unterpunkten. Und ich will sie, bevor wir zum Thema Gemeinde durchgehen, nochmal einfach wiederholen. Das erste große Gnadenmittel ist Gottes Wort. Dazu gehört das persönliche Bibellesen, das Predigten hören, das Auswendiglernen von der Bibel, das Nachsinnen darüber, das Singen von christlichen Liedern und auch das Lesen von christlichen Büchern. Das zweite Gnadenmittel ist das Gebet. Es ist einerseits das persönliche Gebet, es ist aber auch das gemeinsame Gebet. Es ist das Fasten und das Bußetun. Es ist die Fürbitte, aber auch die Danksagung. Und heute kommen wir zum dritten Gnadenmittel, das ist die Gemeinde. Das Gnadenmittel in Gemeinde beinhaltet, einander zu lieben, zu ermahnen und zu ermutigen. Das Gnadenmittel in Gemeinde beinhaltet das Abendmahl und die Taufe. Das Gnadenmittel in Gemeinde beinhaltet auch die Gemeindezucht. Es beinhaltet die Freundschaft, die Gastfreundschaft und auch das finanzielle Geben. Und so sind wir heute beim Mittel der Gnade der Gemeinde. Wir wollen es in drei Punkten durchgehen. Und zuerst wollen wir sehen, dass wir die Gnade erkennen, die Gott durch die Gemeinde schenkt. wollen zuerst sozusagen die Größe der Schatzkammer entdecken, die Gott uns vorbereitet hat. Wie herrlich es ist, die Schätze, die Gott uns durch die Gemeinde schenkt. Beim zweiten Punkt wollen wir lernen, wie wir Gnade schöpfen. Wir wollen uns überlegen, wie kommen wir an die Schätze in der Schatzkammer? Was können wir mit diesen Goldtalern und den Brillanten und Diamanten tun, die dort wir finden? Wie können wir sie anwenden auf unser Leben? Und beim dritten Punkt will ich euch ermutigen, eure Zelte ganz nah bei der Schatzkammer aufzuschlagen, dass wir immer und immer wieder dort die Gnade schöpfen. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Erkenne die Gnade, die Gott durch die Gemeinde schenkt. Wie ist es bei dir? Wenn du an die Gemeinde denkst, denkst du an Gnade Gottes? Ich vermute, es gibt zwei Momente im Leben eines Christens. Es gibt die Momente, wo ein Christ einfach nur verliebt ist in die Gemeinde und die Gemeinde nur durch die rosarote Brille sieht. Er sieht keine Probleme, sondern ist einfach von allem in der Gemeinde begeistert. Die Lieder sind gut, die Predigt gut, die Hauskreise sind super, alles ist perfekt. Leider gibt es auch den zweiten Moment im Leben eines Christen. Wenn man zuerst die rosarote Brille anhatte und dann sie absetzt, dann folgt Enttäuschung, sei es durch andere Mitglieder, sei es durch Leiter oder Älteste. Und man wird vielleicht skeptisch, unzufrieden, ungeduldig mit der Gemeinde. Und beide Seiten sind nicht ganz richtig. Also, beide Seiten sind falsch tatsächlich. Weil wir müssen für geistliches Wachstum, müssen wir richtig über die Gemeinde denken. Die Gemeinde ist nicht immer Frieden, Freude und Eierkuchen. Die Gemeinde besteht aus Gläubigen, die noch sündigen. Weil wir sind noch nicht im Himmel. Aber andererseits müssen wir auch verstehen, dass die Gemeinde Gottes Familie und die Braut Christi ist. Wir brauchen ein nüchternes Bild von der Gemeinde, aber auch ein hocherhabenes Bild von der Gemeinde. Wir müssen richtig über die Herausforderung der Gemeinde denken, aber auch über die Schätze und der Gnaden in der Gemeinde. Und so lasst uns das tun, indem wir zwei Momente aus dem Epheserbrief beobachten. Im Epheserbrief geht es um das Geheimnis der Gemeinde. Also der ganze Epheserbrief könnte man zusammenfassen, das Geheimnis der Gemeinde. Paulus staunt in diesem Brief, wie herrlich und genial die Gemeinde ist. Und deswegen dachte ich, es ist nur passend, wenn wir zwei kleine Stellen aus diesem Epheserbrief uns herausgreifen, um sozusagen zwei kleine Schätze in der Schatzkammer Christi zu beobachten. Und im Epheserbrief, vor allem Kapitel 2, spricht Paulus von der Gemeinde als die Familie Gottes. Und das ist vielleicht ein Begriff, den ihr häufig gehört habt, die Gemeindefamilie. Aber ich möchte, dass wir diesen Begriff heute kurz, aber neu erforschen. Der Kontext in Epheser 2 ist, es besteht sozusagen aus zwei Teilen, Epheser 2, das Kapitel. Der erste Teil ist, den kennen wir richtig gut, dass wir tot waren in unseren Sünden und durch Gnade errettet worden sind. Dass unser persönliches Problem ist durch Jesus Christus beseitigt worden. Wir sind gerettet. Der zweite Teil vom Epheserbrief, Kapitel 2 vom Epheserbrief, ist weniger bekannt. Dort spricht Paulus auch weiter über unsere Rettung. Aber spricht davon, dass wir nicht nur ein persönliches Problem haben, sondern ein gemeinschaftliches Problem hatten. Nämlich, dass wir entfernt waren von Gott. Wir waren ganz allein, wir waren Fremdlinge. Aber jetzt hat Gott uns zu sich nahe gebracht. Also Epheser 2 spricht über Rettung aus zwei Perspektiven. Aus der persönlichen Perspektive, aber auch aus der gemeinschaftlichen Perspektive. Und eine Stelle aus Epheser 2 möchte ich mit euch lesen, diesen Vers 19. Dort sagt er: So seid ihr, die ihr Christen seid, nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ohne Christus waren wir Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Mit Christus sind wir Mitbürger der Heiligen. Ohne Christus waren wir nur Gäste, die kein Anrecht haben, dazuzugehören. Mit Christus sind wir Gottes Hausgenossen. Das ist, was in der Rettung passiert. In der Rettung passiert nicht nur, dass wir unsere persönlichen Sünden vergeben werden, sondern dass wir nun dazugehören, dass wir zur Gemeinde dazugehören. Und schaut mal, im zweiten Teil des Verses wird unsere Beziehung in zwei Richtungen gekennzeichnet. Einmal sind wir Mitbürger der Heiligen. Das heißt, wir gehören zur Königsherrschaft Gottes und wir sind zueinander, wir sind Mitbürger. Du bist Bürger, ich bin Bürger. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Das ist sozusagen in der horizontalen Beziehung. Aber damit auch die vertikale Beziehung hier gekennzeichnet. Wir sind Gottes Hausgenossen. Also Beziehung zu den Heiligen, aber auch zu Gott. Und diese beiden Sachen gehen Hand in Hand. Du kannst nicht Mitbürger der Heiligen sein, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben. Und du kannst auch nicht eine Beziehung zu Gott zu haben, ohne eine Beziehung zu deinen Mitgeretteten, zu deinen Geschwistern. Und das Wort Hausgenossen, das spricht von einer Familie. Das ist nicht Hausgenossen wie bei uns hier, ein 20-stöckiges Haus und man ist Hausgenossen sozusagen. Das sind, wir wohnen im selben Haus, sondern es spricht hier von einer Familie. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, bedeutet nicht nur, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, sondern auch zu unseren Geschwistern. Wenn jemand anderes auch ein Kind Gottes ist, haben wir auf einmal eine Beziehung miteinander. Die Beziehung ist so, also er ist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, aber das bedeutet, dass wir auch Geschwister untereinander sind. Wenn wir denselben Vater haben, dann sind wir eine Familie. Und das ist ein riesiger Schatz. Wir sind nicht mehr allein auf uns gestellt, sondern Gott hat uns zu sich gerettet, aber auch zusammengeführt. Das ist, wozu wir geschaffen worden sind. Gott hat uns nicht dazu gemacht, dass wir Einzelgänger sind, die alleine durch diese Welt reisen und Abenteuer erleben, sondern Gott hat uns gemacht, dass wir zusammengehören, weil wir das so dringend benötigen. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann gibt es aber ein zweites Bild, das Paulus im Epheserbrief verwendet. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Wir sind nicht nur die Familie Gottes, dass wir zu Gott gehören, sondern auch Christi Braut. Und das Bild ist so wunderbar, weil was davon die Bedeutung ist. Wenn ein Mann eine Braut hat, kümmert er sich sehr, sehr, sehr viel um sie. Vielleicht habt ihr Leute erlebt, die gerade in der Verlobungszeit sind und heiraten wollen und oder vielleicht gerade geheiratet haben. Auf einmal sind so viele Sachen in ihrem Leben viel weniger wichtig. Sie vernachlässigen gewisse Beziehungen und gewisse Aufgaben und ihr Kopf dreht sich nur um ihre Braut. Wann können wir uns das nächste Mal treffen? Wie kann ich ihr? Auf einmal fangen sie sogar Geschenke an zu machen, die Männer. Vorher haben sie es nie gemacht, nie etwas gebastelt, nie eine Karte gemacht. Und auf einmal gibt es so viel Eifer und so viel Kraft dahinter. Und das müssen wir hier verstehen, dass wenn die Gemeinde die Braut Christi ist, ist die ganze Liebe und Hingabe Christi auf die Gemeinde gerichtet. Schaut mal, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als seine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir sind zwar hier mitten in einem Abschnitt darüber, wie Männer sich verhalten sollen, wie Frauen sich verhalten sollen, wie Kinder sich verhalten sollen, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich verhalten sollen, aber Paulus, der ist so begeistert von der Gemeinde, dass er selbst eine Beziehung zwischen Mann und Frau redet, dass er über die Gemeinde reden muss. Also er will die Männer zur Liebe begeistern, indem er sagt, erinnert euch doch daran, wie Christus seine Gemeinde liebt. Schaut mal, Christus, also das Beispiel für eheliche Liebe von Männern zu Frauen soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Vor aller Ewigkeit hat er sie geliebt. Dann hat er sich für sie hingegeben am Kreuz. Er hat alles gegeben. Und nicht nur ein Geschenk gebastelt, er hat seinen Körper für sie hingegeben, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Sein großes Ziel ist, dass die Gemeinde rein ist, dass sie heilig ist. Er möchte, dass sie geheiligt ist. Er möchte, dass sie herrlich ist. Er möchte, dass sie ohne Flecken und Runzeln ist. Er möchte, dass sie heilig und tadellos vor ihm steht. Das ist das große Anliegen von Christus. Und wenn du zur Gemeinde dazugehörst, dann wirst du diese Liebe erleben. Wirst du diese Liebe Christi zu seiner Gemeinde erleben. Er ist um dich besorgt. Er möchte, dass du heilig bist. Er möchte, dass du rein bist, dass du heilig und tadellos vor ihn gestellt wirst am letzten Tag. Er möchte, dass du geistlich wächst. Christi Liebe ist auf die Braut, seine Braut ausgerichtet. Die Gemeinde mag viele Kritiker haben, aber sie hat keine Rivalen. Es gibt keine andere Frau im Leben von Christus, wo er denkt, naja, vielleicht wäre die auch etwas. Er liebt seine Gemeinde und er kümmert sich um sie. Und das ist, denke ich, so eine herrliche Wahrheit, wenn wir es verinnerlichen. So eine große Wahrheit. Auch eine herausfordernde Wahrheit, wie du persönlich mit der Gemeinde Christi umgehst. Weil Christus hat sie wirklich lieb. Willst du es wagen, etwas zu zerstören, was Christus lieb hat? Und wenn wir diese beiden Wahrheiten verinnerlicht haben, möchte ich euch 3 kleine Anwendungen mitgeben. Es gibt so viele Anwendungen, aber vielleicht so 3 Richtungen, die du mitnehmen kannst. Das erste wäre, denke richtig über die Gemeinde. Wenn wir die Gemeinde schätzen wollen, müssen wir richtig über die Gemeinde denken. Wir haben das Bild gebraucht von, die Gemeinde ist eine Familie Gottes. Und eine Familie ist nicht nur an einem Tag eine Familie, sondern eine Familie ist die ganze Woche Familie. 24 Stunden, 7 Tage die Woche ist die Familie die Familie. Aber eine Familie hat auch Familienveranstaltungen. Und die sind etwas Besonderes. Das gemeinsame Abendessen, der gemeinsame Geburtstag, das ist etwas Besonderes, wo die Familie zusammenkommt. Ja, die Familie ist mehr als nur eine Veranstaltung. Also die Familie sind nicht nur die Familiengeburtstage. Da ist so viel mehr da drin. Aber wir müssen verstehen, dass man nicht als Familie leben kann, ohne bei den Familienveranstaltungen dabei zu sein. Wenn du nie beim Abendessen da bist, nie bei einer Geburtstagsfeier, dann hast du nicht wirklich eine Beziehung zu der Familie. Und so müssen wir auch richtig zwischen diesen 2 Sachen reden. Zwischen dem Sonntagsgottesdienst und der Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist viel mehr als nur der Sonntagsgottesdienst. Aber sie ist nicht weniger als das. Das ist ein besonderes Fest, wo wir als ganze Gemeinde zusammenkommen. Wo wir zusammen singen, wo wir zusammen auf Gottes Wort hören, wo wir zusammen jeder Einzelnen ermahnen kann. Aber die Gemeinde ist noch so viel mehr als das. Die Gemeinde ist tatsächlich auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wo wir Beziehungen leben, wo wir Gastfreundschaft leben, wo wir Freundschaft leben. Einen zweiten Aspekt will ich euch ermutigen als Anwendung von dieser Tatsache, dass die Gemeinde herrlich und erhaben ist, dass die Familie Gottes und die Braut Christi ist. Wie redest du über die Gemeinde? Ich will dich ermutigen, rede richtig über die Gemeinde. Was hören deine ungläubigen Familienmitglieder über die Gemeinde? Was hören deine Kinder, wenn du über die Gemeinde redest? Würden sie gerne Teil dieser Gemeinde werden? Wird eine Familie gestärkt werden, wenn man nur ständig die schlechten Sachen übereinander herzieht? Ganz gewiss nicht. Lass uns das nie vergessen. Ja, in der Gemeinde gibt es viele Probleme. Aber wie wir über die Gemeinde reden, sollte davon bestimmt sein, wie sehr Christus die Gemeinde liebt. Und wie wichtig sie ihm ist und wie sehr er an ihr arbeitet. Und wenn du ständig über die Gemeinde herziehst, dann hast du nicht verstanden, wie sehr Christus die Gemeinde lieb hat. Das heißt nicht, dass wir unsere Augen zumachen für die Probleme. Das heißt, dass wir für die Probleme beten. Aber dass wir auch richtig über die Gemeinde reden. Und der dritte Punkt, ganz allgemein, grob zusammengefasst, ist, schätze die Gemeinde. Ich will dich sehr dazu ermutigen, die Gemeinde zu schätzen. Es ist ein Privileg, in der Familie Gottes zu sein. Es ist ein Privileg, zur Braut Christi dazugehören. Weil wenn du von der Gemeinde wegläufst, dann läufst du tatsächlich von Christus weg. Da ist eine enge Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und das können wir nicht voneinander trennen und dürfen nicht voneinander trennen. Jetzt haben wir sehr theoretisch darüber geredet, dass die Gemeinde die Familie Gottes ist, die Braut Christi und dass Christus um sie bemüht ist. Aber jetzt die Frage, wie kriegen wir denn Gnade durch die Gemeinde? Wie ist denn die Gemeinde jetzt wirklich ein Gnadenmittel? Es gibt ja 3 Gruppen von Gnadenmitteln. Durch Gottes Wort kriegen wir Gottes Weisheit. Also wir verstehen, wie wir richtig zu leben haben. Durch das Gebet kriegen wir Gottes Kraft. Und durch die Gemeinde kriegen wir die Liebe Gottes. Dass wir die Liebe Gottes praktizieren. Stellt euch vor, Gott würde, nachdem er dich gerettet hat, und du dich bekehrt hast, dich auf einmal auf eine Privatinsel teleportieren, dir die 10 besten Bibelübersetzungen geben und die 10.000 besten christlichen Bücher, und du hättest alle Zeit der Welt fürs Gebet und fürs Bibellesen und für das Bibelstudieren. Und du würdest absolut nicht geistlich wachsen. Du würdest viel wissen, du wirst wirklich viel über Gott wissen, aber du hättest keine Möglichkeit, in der Liebe geistlich zu wachsen. Wir hätten große Köpfe, aber kalte Herzen. Deswegen hat Gott uns nicht nur das Gottes Wort, Gebet gegeben, sondern auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Gnade für uns, weil wir darin in der Liebe wachsen können. Durch Gottes Wort können wir in der Weisheit wachsen, durch Gebet können wir in der Kraft wachsen, Gott tut Wunder, aber durch die Gemeinde können wir in der Liebe wachsen. Und das Interessante ist, wenn ihr die Bibel zu dem Thema Gemeinde studieren würdet, würdet ihr feststellen, dass es sehr wenige Auflistungen gibt, die darüber sprechen, was du alles von der Gemeinde bekommen kannst. Wenn du das Thema Gemeinde studierst, wirst du immer wieder herausgefordert, dass da steht, dass du etwas tun musst. Die meisten Bibelstellen über die Gemeinde sind nicht, was die Gemeinde dir bietet, tada, das, das und das und das, sondern du musst das und das und das tun. Und dann denkst du, naja, also wenn ich eigentlich von Gnade denke, dann ist das etwas, was Gott mir schenkt, nicht was ich tun muss, oder? Aber dieses Gnadenmittel ist eine Gnade, dass wir etwas tun können. Weil bei der Gemeinde geht es nicht so sehr darum, was du bekommst, sondern was du geben kannst. Das ist, wie Gott dich wachsen lässt. Wir wachsen nicht in der Liebe, indem wir ganz viel Liebe bekommen. Wir wachsen in der Liebe, wenn wir die Möglichkeit haben zu lieben. Aber ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ihr werdet nicht zu kurz kommen. Weil wenn die Gemeinde in der Gemeinde jeder gibt, dann wird es auch jemand geben, der es abbekommt, oder? Also wenn wir darum bemüht sind zu geben, dann wird es auch irgendwo bei irgendjemand landen. Und du wirst bestimmt auch etwas mal abbekommen von der Liebe und von der Gnade, wenn wir geben. Aber wir sollten in erster Linie von der Gemeinde so denken, was kann ich geben, nicht was kann ich bekommen. Wenn du zur Gemeinde kommst und überlegst, eigentlich müsste mich heute der und der ansprechen und die müsste mir diese Liebe erweisen und der müsste mich mal endlich grüßen, dann verpasst du die ganze Gnade der Gemeinde Gottes. Aber wenn du zur Gemeinde kommst und überlegst, ich sollte den und den grüßen, ich sollte den und den fragen, wie es bei ihm in der Familie, in der Schule läuft, und ich sollte auf jeden Fall den noch ansprechen, das ist, wo du die Gnade bekommst. Das ist die Gnade der Gemeinde. Das ist, wie wir über Gemeinde denken sollten. Und ich möchte mit euch 3 große Baustellen erleben, wo ihr Gnade bekommen könnt. Und die erste ist es, du kannst lieben lernen in der Gemeinde. Ganz groß gefasst, du kannst lieben lernen. Und ich stelle in 2. Korinther 8, die spricht nicht direkt über das allgemeine Gemeindeleben, aber wir können einige Schlüsse daraus ziehen. Ich habe sie genommen, weil ich gerade den 2. Korintherbrief studiere. Und irgendwie hat es meine Tochter Amy auch irgendwie mitbekommen. Irgendwo hat sie eine 2 gelesen und sagte gleich 2. Korintherbrief. Und ich war so, spreche ich so viel darüber? Aber nur, dass ihr wisst, ich bin gerade vom 2. Korintherbrief begeistert. Und eine Stelle bei meinem persönlichen Studium hat mich nochmal begeistert, wie wir lieben lernen können in der Gemeinde. Und diese Stelle spricht zwar nicht direkt über das allgemeine Gemeindeleben, aber trotzdem spricht hier Paulus zu einer Gemeinde, die ein paar Problemchen hätte. Nicht hätte, sondern hatte. Sie hat ein paar große Probleme. Und hier spricht er ein ganz konkretes Problem in der Gemeinde an. Sie hatten sich vor einem Jahr schon vorgenommen, für die Gemeinde in Jerusalem und Judäa finanzielle Hilfe zu senden. Weil dort war gerade eine Hungersnot und den Christen ging es dort echt elend. Die Korinther hatten sich vorgenommen, aber ihr kennt doch das mit manchen Vorsätzen, wie es so ist. Aus diesem Vorsatz ist nichts geworden. Sie hatten sich vorgenommen, gesagt, ja, wir werden geben, aber bisher ist nichts passiert. Und Paulus ermutigt die Korinther, damit sie nicht einfach nur, damit die Gemeinde in Jerusalem endlich ein bisschen finanzielle Hilfe bekommt, sondern er ermutigt die Korinther, damit sie geistlich wachsen. Er will dass sie das Gnadenmittel der Liebe nutzen. Und in 2. Korinther, Vers 1, fängt er mit einer Geschichte von einer anderen Gemeinde an. Von den Gemeinden in Mazedonien. Wenn ihr jetzt so von Gemeinde Mazedonien hört, könnt ihr vielleicht nichts darunter vorstellen. Aber ihr kennt bestimmt die Gemeinde Thessalonich, die Gemeinde Philippi und die Gemeinde Beröa. Das sind die Gemeinden Mazedonien. Und er sagt Folgendes. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Und da müssen wir hier kurz pausieren. Paulus möchte den Korinthern von der Gnade Gottes berichten, die der Gemeinden denn, also Philippi, Thessalonich und Co., gegeben worden ist. Sie haben Gnade von Gott bekommen. Sie haben eine große Gnade von Gott bekommen. Wie könnten wir uns so vorstellen, wenn Gott einer Gemeinde eine große Gnade schenkt? Keine Probleme in der Gemeinde mehr, perfekte Predigten, alle sind gesund und alle haben ein richtig schönes Leben. Oder so würden wir uns manchmal Gnade vorstellen wollen würden. Aber schaut mal, wie sieht die Gnade Gottes aus? In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Die Gnade bestand darin, dass sie trotz seiner tiefen Armut freigebig waren. Sie haben die hungerleidende Gemeinde in Jerusalem unterstützt, denen es noch elender ging als ihnen. Die Mazedonier waren nicht überaus reich. Und trotzdem haben sie die Gemeinde in Jerusalem unterstützt. Und Paulus nennt das eine Gnade Gottes. Warum ist das eine Gnade Gottes? Manchmal stellen wir uns Gnade vor, Gott schenkt uns nur. Aber hier war es eine Gnade Gottes, dass sie anderen etwas geschenkt haben. Es ist eine Gnade Gottes, weil es ein Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben war und sie damit Gott Ehre bereitet haben. Sie haben geliebt. Und das ist, was Christus mit uns vorhat. Gnade Gottes vergibt uns nicht nur. Gnade Gottes verändert uns. Das ist das große Ziel von Jesus. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Deswegen ist es eine Gnade Gottes, dass sie in schwierigen Momenten ihre Liebe bewiesen haben und ihre Freigebigkeit gezeigt haben. Und Paulus erzählt diese Geschichte von den Mazedoniern für die Korinther, um sie auch zu ermutigen. Und schaut mal in Vers 8. Ich sage das nicht als Gebot. Nicht so, so Korinther, jetzt müsst ihr spenden, das geht jetzt einfach nicht anders. Weil das wäre nicht wirklich Liebe, wenn sie einfach nur gezwungen würden, von Paulus zu spenden. Sondern um durch den Eifer anderer, also durch den Eifer von den Mazedoniern, auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Für Paulus wird das ein Beweis sein, dass die Gemeinde im Grund geistlich lebt und Gnade bekommt, wenn sie spenden. Das wird beweisen, dass sie eine echte Liebe haben. Deswegen ist er so sehr darum bekümmert. Deswegen verwendet er ganze 2 Kapitel im Korintherbrief, um sie zu ermutigen, dass sie sich an der Spende nach Jerusalem beteiligen. Weil es wird ein Beweis davon sein, dass sie wirklich Liebe bei ihnen ist. Und er gibt einen richtig guten Grund darum, warum sie es tun sollten, Vers 9. Es ist nicht nur einfach, du musst tun, sondern schau auf Christus, der dasselbe für dich getan hat. Unsere Gnade und Liebe, die wir geben können, ist nicht aus uns motiviert, sondern aus Christus. Schaut mal Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurdet, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Christus-Ähnlichkeit bedeutet, dass auch wenn du was hast, wenn du reich bist, dass du arm wirst, damit andere durch deine Armut reich werden. Das ist, was Christsein bedeutet. Christsein ist nicht, du wirst reich, sondern Christsein bedeutet, du wirst arm. Und hat Christus dadurch etwas verloren? Ist Christus dadurch ohne Freude geblieben und ein elender Retter? Nein. Christus ist das glücklichste Wesen im Universum. In Christus ist Freude pur, weil er sich hingegeben hat für seine Gemeinde, um sie zu retten für sich. Und so müsst ihr euch das Gemeindeleben vorstellen. Die Gemeinde sind 1001 Möglichkeiten, einander zu lieben. Das ist, was Gottes Plan mit der Gemeinde ist. Du hast 1001 Möglichkeiten, einander zu lieben. und dadurch in der Gnade zu wachsen. Und ich bin ermutigt, immer wieder von euch zu sehen und zu hören, wie ihr einander und andere liebt. Ein Zeugnis davon wird bei der Gemeindestunde nächste Woche sein. Von dem, wie ihr freigebig gegeben habt, auch dieses Jahr. Und in wie viele Missionsprojekte und Gemeindeprojekte es geflossen ist. Das ist ein Beispiel dafür. Und ich höre auch immer wieder, wie ihr sonst einander lieb habt. Und vielleicht ganz kurz, bevor wir weitergehen im Lieben, denke ich, es ist hilfreich zu verstehen, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen lieben können. Auch wenn es nicht vielleicht das perfekte Auflistung ist, hilft es mir doch manchmal zu verstehen, dass man Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen helfen kann. Wir können Menschen physisch helfen und sie lieben. Zum Beispiel jemand ist krank und du unterstützt ihn ganz praktisch mit einem Essen oder mit physischen Aspekten. Dann kann jemand seelische Herausforderungen haben. Zum Beispiel aus der Krankheit wurde ein Todesfall und jetzt ist Trauer da. Trauer an sich ist keine Sünde, es ist einfach eine seelische Herausforderung. Und da können wir jemand lieben. Aber wir können auch Menschen geistlich lieben. Wenn diese Trauer nicht richtig angegangen wird, kann sie zu Zorn, Zorn über Gott, Zorn über andere Menschen werden. Und das ist eine Sünde. Und wir können Menschen auch darin lieben, indem wir ihnen geistlich darin helfen. Also Liebe ist sozusagen nicht nur aufs Körperliche beschränkt, nicht nur aufs Geistliche, sondern auf den ganzen Menschen. Wir dürfen Liebe in allen Aspekten unseres Lebens miteinander praktizieren. Hier im Beispiel von den Korinther war es natürlich eine rein physische Sache. Sie sollten den Gemeinden in Jerusalem unterstützen, die Hunger hatten. Es war ein physisches Problem. Aber Liebe geht darüber hinaus. Liebe liebt den ganzen Menschen und nicht nur einen Aspekt davon. Und so will ich dich mit euch über einen anderen Aspekt von Liebe reden. Das ist tatsächlich ein Unterpunkt von Liebe, aber ich habe ihn als einen zweiten Punkt genommen. Du kannst ermutigen lernen. Wir haben bisher mehr über Taten geredet. Jetzt möchte ich mehr über Worte reden. Ich weiß nicht, ob es bewusst ist, dass wir in der Gemeinde gerade 225 Mitglieder sind. Also unsere Gemeinde hat 225 Mitglieder. Wenn wir jetzt so ganz knapp hochrechnen von Besuchern und Jugendlichen, die zur Gemeinde dazugehören, kommen wir auf die runde Zahl von 300. Wir haben also 300 Menschen in dieser Gemeinde und wir haben 3 Pastoren. Wenn die Pastoren also jeden Abend, was nicht möglich ist, ein Treffen mit einem Mitglied hätten, dann hätte ein Mitglied alle 100 Tage ein Gespräch mit einem Pastor. Ist das ausreichend für ein geistliches Leben?
Nein.
Genau. Und die Lösung ist nicht nur darin, dass wir jetzt 100 Pastoren in der Gemeinde haben, sondern eher 225. Schaut mal, Römer 15, Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, und das euch sind nicht die Pastoren der Gemeinde in Rom, sondern die Mitglieder, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Paulus spricht zu den Römern und sagt, ich bin fest überzeugt von 3 Sachen. Ich bin fest überzeugt, dass ihr voll Gütigkeit seid. Das bedeutet, dass sie gut sind in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Die sind gut in ihrem Verhalten zu den Außenden stehen. Sie sind eine Gemeinde, die von Gnade geprägt sind. Also sie haben Gottes Gnade erlebt und sie geben diese Güte weiter. Sie sind gut in ihrem Umgang mit den Menschen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn du böse zu den Menschen bist, dann kannst du nichts Gutes ihnen geben. Also wenn wir miteinander reden und du böse zu ihm bist, dann verletzt du ihn. Gütigkeit ist eine wichtige Voraussetzung. Die zweite Sache, er sagt, sie sind erfüllt mit aller Erkenntnis. Und die Zeitform hier deutet darauf hin, dass sie hungrig sind danach, ihr Wissen zu erweitern. Es ist nicht nur, dass sie schon alles haben und wissen, also die Oberschlaumeier sind und alles wissen, sondern die sind erfüllt mit der Erkenntnis und werden immer mehr davon erfüllt. Sie wollen die Bibel kennen und sie kennen die Bibel und wollen die Bibel mehr kennen. Das sind 2 Voraussetzungen, die die Gemeinde hat. Und weil sie diese beiden Voraussetzungen hat, trifft auch die dritte Sache zu. Sie sind fähig, einander zu ermahnen. Das heißt nicht, dass die ganze Gemeinde Pastoren und Prediger werden sollte, sondern das ist die grundlegende Aufgabe eines Gemeindemitglieds, einander zu ermahnen. Es geht hier um Seelsorge, könnte man sagen, aneinander. Es geht darum, einander zu ermutigen, das Richtige zu tun. Auch zu warnen, wenn man auf einen gefährlichen Wege geht. Der Auftrag ist an die ganze Gemeinde, dass wir einander ermutigen und ermahnen. Natürlich haben die Ältesten immer noch eine Aufgabe. Das ist nicht, dass sie dadurch arbeitslos werden. Aber die Aufgabe der Ältesten ist, die Gemeinde darin zuzurüsten, dass sie voll Gütigkeit sind, voller Kenntnis sind, dass sie auch fähig sind, einander zu ermahnen. Wie sieht das einander ermahnen aus? Es kann ganz einfach anfangen. Also meistens in einem Gespräch kommen wir nicht sofort in die tiefsten Tiefen unserer seelischen Probleme, sondern es fängt mit dem Smalltalk an, mit dem einfachen Reden. Es sollte dann weiter übergehen, und wenn du nicht weißt, wie man über geistliche Sachen reden kann, dann fang einfach davon zu erzählen, was du heute in der stillen Zeit gelesen hast. Natürlich musst du heute stille Zeit gemacht haben, das erste Gnadenmittel, Gottes Wort. Aber das ist eine der einfachsten Sachen. Und es ist das Gewöhnlichste der Welt, wenn wir darüber reden, was wir gelesen haben in der Bibel. Es ist nicht awkward, es ist nicht komisch, wenn auf einmal jemand anfängt davon zu erzählen, was er in der stillen Zeit gelesen hat. Ihr kennt doch bestimmt Menschen, die von irgendetwas Besonderem begeistert sind. Keine Ahnung, der Mann, der von Autos von, weiß nicht welcher Marke, begeistert ist. Es ist nicht komisch, wenn er zu dir kommt und nach ein paar Minuten er anfängt, über die Autos zu reden. Weil du weißt ganz genau, er ist davon begeistert. Das ist sein Herz schlägt dafür. Und das ist für dich gar nicht komisch, wenn er davon erzählt. Du weißt, er liebt es. Und versucht dich auch daran zu interessieren. Und so ist es auch im geistlichen Leben bei uns. Es ist nicht komisch, darüber zu reden, was wir gelesen haben. Es ist nicht komisch, darüber zu reden, was ich in der Predigt mitgenommen habe. Welches Buch ich gerade lese. Was ich gerade mit Gott erfahren habe. Und am wenigsten komisch ist es, miteinander zu beten. Vielleicht fühlst du dich komisch zu sagen, also mitten im Gespräch zu sagen, lass uns noch dafür beten, worüber das, was geredet haben. Man muss nicht nur im Gottesdienst und in der Gebetsstunde beten. Ihr dürft tatsächlich an den Tischen, wenn wir da Gemeinschaft haben, auch zusammen beten. Es ist nicht verboten, es ist sogar ermutigt. Und so können wir diese Gespräche in die richtige Richtung wenden. Wenn wir über unsere stille Zeit reden, was wir erlebt haben, kann es tatsächlich auch dann kommen, dass wir einander uns die Herzen öffnen und über die Herausforderungen reden, über die sonst wir vielleicht mit niemand reden wollen. Wisst ihr, Trauer wird größer, wenn man sie verbirgt. Freude wird größer, wenn man sie ausdrückt. Trauer wird größer, wenn man sie verbirgt. Freude wird größer, wenn man sie ausdrückt. Ich bin ermutigt von euch als Gemeinde tatsächlich nach dem Gottesdienst zu beobachten, wie viele Gespräche geführt werden. Ich kann nicht bei allen Gesprächen lauschen, worüber geredet wird, aber ich bin ermutigt zu sehen, dass da Interesse aneinander ist, dass ihr einander lieb habt und dass ihr auch einander ermahnt. Und kommen wir zum dritten Punkt, wie wir lieben lernen können, ist, du kannst vergeben lernen. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus für Sünder. Und man muss sich nicht wundern, wenn man kranke Leute im Krankenhaus trifft. Schaut mal Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander. Ein kleines Wort, aber was bedeutet es? Es gibt etwas, was man ertragen muss. Das heißt, jemand hat an dir gehandelt, so wie das für dich schwer zu ertragen ist. Jemand ist komisch zu dir gewesen, jemand war anstrengend, jemand hat zu lange über Autos geredet, jemand hat zu kurz über Autos geredet, jemand ist zu spät gekommen, jemand ist zu früh gekommen, welche Sache auch immer. Wir müssen einander ertragen. Dieser Befehl gilt für uns. Und wenn du von der Gemeinde fliehst, weil sie schwer zu ertragen ist, dann fliehst du von der Gnade Gottes. Wenn deine Gemeinde gerade schwer zu ertragen ist, dann kannst du dich darüber freuen. Weil jetzt hast du eine Möglichkeit, geistlich zu wachsen. Soll ich das? Also mir war das jetzt tatsächlich neu, dieser Gedanke. Dass es eine Gnade ist, wenn wir einander ertragen dürfen. Oder, der nächste Punkt, Paulus bleibt da nicht stehen, ertragen ist wahrscheinlich so über Charaktereigenschaften, die nicht Sünde sind, aber trotzdem unangenehm sind. Und dann, die zweite Sache ist, vergebt einander. Das heißt, da ist eine Sünde passiert. Und er sagt, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Oh, wie oft haben wir gegeneinander zu klagen. Aber ganz wichtig, da steht nicht, klage dein Leid bei deinen besten Freunden, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, sondern da steht, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Das ist eine Gnade, die wir lernen dürfen. Warum? Paulus ist nicht einfach so ein gesetzlicher Typ, der sagt, naja, ihr müsst das machen. Sondern er gibt uns ein Beispiel und ein Vorbild, nämlich, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn du in der Christusähnlichkeit wachsen willst, dann musst du in der Vergebungsbereitschaft wachsen. Ich meine, meistens denken wir nicht darüber. Wenn jemand an dir sündigt und dir etwas ganz Schlimmes angetan hat, dann musst du eigentlich sagen, Halleluja, ich kann der Christusähnlichkeit wachsen. Christus hat mir vergeben und ich habe hier eine Möglichkeit, dasselbe zu tun, was Christus gemacht hat. Wenn ich ihm vergebe, bin ich mehr wie Christus. Also es ist ein bisschen fremdes Denken für uns. Aber eigentlich sollten wir so denken. Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand gegen dich sündigt. Weil du hast eine Möglichkeit, in der Gnade zu wachsen, in der Liebe, in der Vergebungsbereitschaft, weil Christus euch vergeben hat. Wenn, theoretisch, wenn es in deinem Leben so wäre, dass nie jemand gegen dich sündigt, dann würdest du nicht in diesem Aspekt Christus ähnlich werden können. Weil dann könntest du ja gar nicht vergeben lernen. Also schon ein krasser Gedanke, oder? Aber wir müssen auch hier Stopp machen. Einer hat mal gesagt, unser Herr hat viele schwache Kinder in seiner Familie, viele dumme Schüler in seiner Schule, viele rohe Soldaten in seiner Armee, viele lahme Schafe in seiner Herde. Doch er erträgt sie alle und wirft keinen weg. Glücklich ist der Christ, der gelernt hat, ebenso mit seinen Brüdern zu verfahren. Wenn wir zur Anwendung kommen, möchte ich euch ermutigen, diese Möglichkeiten zum Wachstum anzunehmen, zu lieben, zu ermutigen, zu vergeben. Und ich meine, die Bibelstellen waren Anwendung an sich genug, aber ich will euch vor einer Sache jetzt hier besonders warnen, die uns heute in dieser Gesellschaft neu ist und uns große Herausforderung machen wird, weil wir dadurch Gemeinde verlernen können. Nämlich die Gefahr des Digitalens. Internet kann und wird nie ein Ersatz für die Gemeinde sein können. Wenn du nur Online-Predigten hörst, dann verpasst du etwas, was die Gemeinde dir wirklich zu bieten hat. Du verpasst die Gelegenheiten zu lieben. Du verpasst die Gelegenheiten zu ermutigen und die Gelegenheiten zu vergeben. Im Internet kannst du ganz schnell jemand blockieren und ausblenden. Im Internet kannst du aussuchen, mit wem du dich abgibst. In der Gemeinde nicht so sehr. Vielleicht kannst du hier die Plätze ausgeben, aber ihr werdet einander über den Weg laufen. Ich weiß, dass manche Beziehungen über das Internet führen und versuchen, sich dadurch zu ermutigen. Aber da ist eine große Gefahr dahinter. Es ist online so einfach, etwas vorzuspielen, was absolut der Realität nicht entspricht. Erst gestern hatte ich mitbekommen, dass jemand, eine Person im Internet, ganz viele Beziehungen zu vielen Christen aufgebaut hat und ganz viel mit vielen Christen in Kontakt stand. Und nun hat es sich herausgestellt, dass das meiste erlogen war und sie hat öffentlich um Vergebung drum gebeten. Und ich habe die Kommentare drunter gelesen und es war schmerzhaft zu lesen, wie viele Menschen sie gefragt haben, ob dieses oder jenes Gespräch erlogen war. So viele Menschen waren dadurch verletzt, weil die Beziehung, die sie geführt hat, vollkommen erlogen war, alles. Wir müssen verstehen, dass Gott uns nicht für die digitale Welt geschaffen hat. Wir sind nicht dafür gemacht. Wir sind für Augenkontakt gemacht. Wir sind für echte Beziehungen gemacht. Ja, das Digitale erleichtert etwas, aber es gibt auch so viele Probleme dadurch. Und ich will dich ermutigen, priorisiere Augenkontakt. Priorisiere die Beziehung, die du vor Ort hast. Wie kommt es manchmal, dass wir so wenig Zeit haben für echte Treffen, aber so viele Beziehungen, so viele Nachrichten und Sprachnachrichten über WhatsApp versenden können? Ich will behaupten, dass 30 Minuten von Angesicht zu Angesicht mehr wert sind als 60 Minuten WhatsApp-Nachrichten. Ja, über WhatsApp kannst du gleich 10 Beziehungen pflegen, aber die sind 10-mal so schwach wie eine Beziehung vor Ort. Und ich will dich ermutigen, du darfst tatsächlich das Digitale vernachlässigen. Du sündigst dabei nicht, gegen kein Gebot von Christus. Es gibt kein Gebot von Christus, du musst auf WhatsApp sein. Du musst nicht sofort auf alle Nachrichten antworten. Also, das ist nicht eine Pflicht, denke ich, eines Christen. Du musst auch tatsächlich nicht die ganze Welt durch das Internet evangelisieren. Das ist nicht deine Pflicht. Du musst evangelisieren, aber Gott hat nicht gesagt, dass du es über Internet machen musst. Wir dürfen die Beziehung um uns herum pflegen. Die Menschen, die in deiner Nähe sind, dein Nächster, das ist gleich die Herausforderung. Unser Nächsten können wir nicht so sehr uns auswählen. Im Internet können wir viel mehr auswählen, mit wem wir Beziehung haben. Und so will ich euch ermutigen, darin zu wachsen. Und den letzten Punkt werden wir tatsächlich jetzt heute nicht mehr schaffen, sodass wir zum Ende kommen. Ups, ich muss mal durchspringen. Ich will euch ermutigen, die Gemeinde zu lieben und zu schätzen. Wir haben im ersten Punkt uns angeschaut, wie groß die Gnade ist, die Gott in der Gemeinde schenkt. Wir haben die Größe der Schatzkammer entdeckt. Die Gemeinde ist Gottes Familie und die Braut Christi. Und ich will euch ermutigen, Gnade aus der Gemeinde zu schöpfen. Wir haben entdeckt, wie wir Gnade bekommen. Nicht so sehr im Nehmen, sondern mehr im Geben. Aber wenn wir einander lieb haben, wenn wir einander ermutigen, wenn wir einander vergeben, dann wird das sich auch auf uns abfärben und wir werden es abbekommen. Wenn du andere ermutigst, wirst du auch ermutigt werden. Wenn du anderen vergibst, wird dir vergeben werden. Und wenn du andere liebst, wirst du auch geliebt werden. Und so funktioniert Gemeinde. Nach dem Prinzip von Christus, geben ist seliger als nehmen. Lasst uns darum um Gnade bitten und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und Gott um Gnade darum anzuflehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Gemeinde. Ich danke dir für deine weltweite Gemeinde, die aus allen Christen von aller Zeit besteht und die deine Braut ist. Danke dir aber auch, dass deine weltweite Gemeinde nicht nur ein abstraktes Konzept ist, sondern wir sie ganz real hier und heute erleben können. Danke dir, dass wir uns heute treffen dürfen. Danke dir, dass deine Gemeinde aber auch morgen immer noch deine Gemeinde ist und einander ermutigen wird, einander anrufen wird, einander treffen wird, einander schreiben wird, einander besuchen wird, einander unterstützen wird, einander lieben wird, einander ermahnen wird. Und darauf freue ich mich, Herr, dass du deine Gemeinde durchbaust. Danke für deine Gnade. Hilf du uns auch als Gemeinde, das mehr zu verstehen und mehr schätzen zu lernen, die Gnade, die du uns darin schenkst. Ich danke dir ganz besonders für diese Gemeinde, dass ich durch sie so oft ermutigt wurde und dass ich sehe, dass sie dich lieb hat und zu dir hinwächst. Dir sei dafür die Ehre und verherrliche dich darin, indem du uns noch weiter in dieser Liebe zu dir stärkst. Amen.